Also eine Ökumene, die uns verbindet, gar nicht aus theologischen Kompromissen mühsam hergestellt, sondern die einfach sich daraus ergibt, dass wir miteinander Jesus lieb haben und seinen Auftrag als unseren Auftrag angenommen haben. Das ist, was uns verbindet in der evangelischen Allianz. Und da kommt es dann gar nicht so sehr drauf an, wo man sitzt und wo man ist und ob man jetzt vor dem Fernseher, vor dem Bildschirm oder hier im Missionswerk oder in einem Übertragungsort ist, sondern darauf kommt es an, dass wir Jesus lieb haben und damit auch die lieb haben, die zu dieser Jesus-Familie gehören. Und das sind schon ein ganz bunter Haufen von Geschwistern, von Schwestern und Brüdern, die zu uns gehören. Auch das ist Allianz. Und wir stehen am Beginn eines neuen Jahres, wie eigentlich immer, wenn Allianz Gottesdienst ist, der ist ja immer zu Beginn eines neuen Jahres. Und man weiß diesmal gar nicht so richtig, soll man sich freuen am Anfang dieses Jahres 2021 und sagen, hey, ich sehe schon ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Oder soll man lieber den Ball flach halten und sagen, naja, das Ganze könnte aber auch noch eine Weile dauern, ich freue mich mal lieber nicht so sehr. Oder soll man am besten mit dem Schlimmsten rechnen, dann kann man nämlich nachher, wenn es so kommt, mit allen anderen Klugschwätzern sagen, seht ihr, ich habe es doch gleich gesagt, das lieben wir Deutschen ja, wenn wir schon alles im Voraus wissen. Ehrlich gesagt, ihr Lieben, ich weiß es nicht. Und das ist ein ganz schön schwieriger Satz für einen Leiter oder eine Leiterin, aber ich glaube, ich habe diesen Satz noch nie in einem Jahr so oft gedacht, gefühlt und gesagt wie im Jahr 2020. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht immer, was richtig ist. Ich stehe oft da und muss Entscheidungen treffen, zusammen mit meiner Frau oder wie ihr beide hier im Missionswerk oder wie ein Leiter von Adonia. Mann, oh Mann, wenn man nicht mal singen darf und Leiter von Adonia ist, das ist schon eine Herausforderung, ihr Lieben. Und dann steht man da und sagt, ja, was machen wir denn jetzt noch? Was können wir noch machen? Was lassen wir lieber gleich bleiben? Ein ständiges Ringen. Und wenn wir ehrlich sind, wir wissen es oft nicht. Wir wissen es oft nicht. Und trotzdem müssen wir planen und sind wir doch mal ehrlich, wir wissen doch eigentlich, dass die, die dann Entscheidungen treffen müssen, auch politisch, es oft auch nicht richtig wissen. Denen geht es genau gleich wie uns. Und wir Deutschen denken natürlich, ja, die müssen es doch wissen und die müssen alles richtig machen. Das denke ich schon lange nicht mehr in dieser Krise, in diesen stürmischen Zeiten. Denn wir entscheiden immer nach bestem Wissen und Gewissen. Und nach dem Stand der Dinge, wie es halt heute ist und wie wir es heute übersehen können. Und ich habe mich gefragt, ob nicht darin schon eine wichtige Lektion liegt, die uns Gott lehrt und gelehrt hat im letzten Jahr und vielleicht auch noch lehren wird in diesem Jahr. Dass wir nämlich vieles oft nicht so genau wissen, wie wir meinen. Dass wir Demut brauchen. Dass wir oft nicht unterscheiden können zwischen richtig und falsch. Das sind ja Kategorien, die wir durchaus lieben, ja. Sünde oder keine Sünde, richtig oder falsch, gut oder böse, sind Kategorien, die uns Christen auch nahe liegen, sondern dass wir eigentlich lernen müssen, vielleicht manchmal eher zu sagen, besser oder weniger gut oder schlechter. Aber so richtig, was richtig und falsch ist in diesem Jahr, habe ich oft nicht so richtig unterscheiden können. Und dass auch die Menschen, die mit uns unterwegs sind, wisst ihr, die können wir nicht einteilen in die Guten, in die Bösen, in die, die so schlau und so vernünftig sind wie ich und alles andere sind Dumpfbacken, habe ich auch schon gehört. Aber das ist doch Wahnsinn. Wenn wir so die Welt um uns herum einteilen, dann kommt doch am Ende kein Frieden raus, sondern eine Entzweiung. So einfach ist es auch nicht. Die Welt besteht nicht aus zwei Gruppen, den einen und den anderen. Übrigens auch nicht in Amerika, auch wenn es da gerade so aussieht. Aber die Welt ist viel komplexer. Und das dürfen wir nicht vergessen, gerade in den Herausforderungen, in denen wir jetzt im Moment gesellschaftlich stehen. Das Leben ist komplexer und die Art, wie wir die Welt sehen, auch. Wir schauen durch ganz verschiedene Brillen, wenn wir die Welt anschauen. Und deswegen kommen auch manchmal ganz verschiedene Sichten heraus, theologisch, politisch, weltanschaulich. Es kommen einfach verschiedene Dinge heraus in Europa und auch in Amerika, was uns in der letzten Woche natürlich bewegt hat. Und vielleicht ist genau da die Jahreslosung, mit der ich anfangen möchte in diesem Jahr, ja auch richtig wichtig und tröstlich. Dass Gott oder die Bibel uns auffordert, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist, finde ich, mal ein gutes Wort für letztes Jahr und für dieses Jahr. Dass wir barmherzig sind, das ist das, was wir können, weil unser Vater barmherzig ist. Deshalb sind wir eigentlich diejenigen, die von Barmherzigkeit und Gnade etwas verstehen müssen. Und das ist, was diese Welt und unser Miteinander jetzt auch am meisten braucht, Barmherzigkeit und Gnade. Ohne Barmherzigkeit werden wir gnadenlos. Gnadenlos arrogant, gnadenlos ehrgeizig, gnadenlos besserwisserisch oder klugschwätzerisch. Und das fühlt sich gar nicht gut an. Deswegen lasst uns üben in diesem Jahr, was es bedeutet, barmherzig und gnädig zu sein wie der Vater. Das ist das eine, was wir brauchen. Und dann das andere, was wir, glaube ich, auch sehr dringend brauchen und um was es uns heute auch geht in diesem Gottesdienst, in diesen stürmischen Zeiten, ist Sicherheit und Orientierung. Und zwar keine Sicherheit, die in uns selbst begründet ist, sondern eine, die größer ist als wir selbst. Keine Sicherheit, die von Arroganz und Besserwisserei genährt ist, sondern eine Sicherheit, die aus der Demut herauskommt, aus einer Demut, die uns von Jesus, vom Glauben her, von der Barmherzigkeit und Gnade geschenkt wird. Und vor allen Dingen keine Sicherheit, die daraus resultiert, dass wir selbst, der Mensch, das Maß aller Dinge sind, ihr Lieben. Das kann nicht das sein, worauf wir die Welt gründen. Darauf gründet sich der Humanismus, aber nicht das Christentum. Sondern wir brauchen eine Sicherheit, die größer ist als der Mensch, als Maß aller Dinge, die Gott in der Mitte braucht und Jesus den Fels. Eine, die nicht mit uns steht und fällt. Und das hilft, ihr Lieben, gegen Furcht und Angst in stürmischen Zeiten. Denn wenn die Furcht regiert, wird es schwer, gut miteinander zu leben. Das ist eine Erkenntnis, die ich im letzten Jahr gelernt habe, im Kleinen wie auch im Großen. Weil aus Angst und Furcht machen uns Menschen gnadenlos und unbarmherzig. Wenn wir Angst haben, werden wir hart und unbarmherzig mit unseren Mitmenschen. Und ich möchte euch in meinem Teil der Predigt von einem Moment erzählen, den ich im letzten Jahr als ein Reden Gottes, und das habe ich nicht so oft, dass ich den Eindruck habe, dass Gott in einem Bild oder in einer Situation ganz persönlich zu mir spricht, aber diesen Moment habe ich als ein Reden Gottes für mich in meinem Leben empfunden. Und dieser Moment hat mich mitten im Alltag getroffen. Ich hatte ein Telefonat mit jemandem, es ging um irgendetwas, und am Ende des Telefonats fragt mich dieser Mensch, er war nicht aus dem ICF Karlsruhe, also aus meiner Kirche. Stefan, wie viele Gottesdienstbesucher habt ihr eigentlich am Sonntag im ICF? Und meine spontane Antwort war, ja, meinst du vor Corona oder nach Corona? Weiß nicht, ob ihr Pastoren wisst, was ich meine, oder ihr Gottesdienstbesucher wahrscheinlich schon. Und dann in diesem Moment, wo ich sagte, vor Corona oder nach Corona, hatte ich dieses Bild einer Flipchart. Eine Flipchart wie diese hier mit einem Zeitstrahl. Und da gibt es einen Moment so hier, und das ist vor Corona und das ist nach Corona. Und dann habe ich groß die Buchstaben gesehen, vor Corona und nach Corona. Und dreimal dürft ihr raten, an was mich Gott erinnert hat. Und es war mir, als würde Gott mir in diesem Moment sagen, lieber Steffen, pass auf. Diese Welt habe ich nicht eingeteilt in vor Corona und nach Corona. Pass auf, dass das, was eigentlich in der Mitte sein soll, nicht aus der Mitte kommt und etwas anders die Mitte wird. Ich habe nur einem, hat Gott zu mir gesagt, erlaubt, die Welt in zwei Hälften einzuteilen, und das ist mein Sohn Jesus Christus. Er ist die Mitte. Es gibt vor Christus und es gibt nach Christus, aber es gibt nicht ein vor Corona und nicht ein nach Corona, so wie wir auch hunderte Jahre später die Weltgeschichte nicht einteilen in vor der Pest und nach der Pest oder vor dieser Krise und nach dieser Krise, sondern es gibt nur eine Einteilung und die heißt vor Christus und nach Christus. Das hat sich Gott so gedacht, ihr Lieben. Und deswegen sollten wir auch immer uns ganz doll auf dieses Fundament stellen, dass wir sagen, Christus ist die Mitte, er ist das Fundament, auf das wir uns stellen. Die Welt sagt, oder in der Welt sagt Christus selber, habt ihr Angst, aber seid getrost, sagt Jesus, ich habe die Welt überwunden. Und auf diesen Jesus, ihr Lieben, müssen wir uns jetzt stellen. In diesen Zeiten der Verunsicherung und der Angst ist es wichtig, ganz fest in Jesus gegründet zu sein. Und darum ist mein Rat an uns alle, lasst uns weniger Podcasts hören und mehr Bibel lesen. Das macht euch sicherer und gewisser. Lasst uns weniger miteinander diskutieren und mehr miteinander beten, ihr Lieben. Das ist die Allianz-Gebetswoche, nicht die Allianz-Diskussionswoche. Deswegen beten wir in dieser Woche miteinander, und beten tut gut in Zeiten wie diesen. Und lasst uns mehr einfach wie heute zusammen sein und auf sein Wort hören, denn nur Jesus Christus darf die Mitte sein, um die sich alles dreht, weil in seinem Wort heißt es im Neuen Testament in Kolosser 1, dass in ihm alles geschaffen ist, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne, Herrschaften, Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das ist die Mitte, ihr Lieben, auf die wir uns stellen müssen, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Der Schweizer Theologe Karl Barth, der hat in seinem Leben auch einiges erlebt. Er hat den Ersten und den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und von ihm wird gesagt, dass er beim Vorbereitungen seiner Predigt immer die Bibel gelesen hat und die Zeitung, mehrere Zeitungen. Zitiert, ihr Lieben, und das macht ihn aus, hat er aber nur aus der Bibel, nicht aus der Zeitung, weil er wusste, ich predige das Wort von Jesus und nicht das, was in der Zeitung steht. Und am Vorabend seines Todes, am 10. September 1968, hat er Folgendes gesagt. Ja, die Welt ist dunkel, aber ihr Lieben, nur ja nicht die Ohren hängen lassen. Er hat eine ziemlich bildhafte Sprache gehabt, wie alle Schweizer. Niemals, denn es wird regiert, nicht nur in Moskau, in Washington, in Peking. Es wird regiert und zwar hier auf Erden und zwar ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Und das sagte er, der so viel erlebt hat, der Konzentrationslager, die gebaut wurden in unserem Land, erlebt hat, den Ersten, den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und das auch noch kurz nach der Kuba-Krise, nachdem die Welt vor ihrer Selbstvernichtung stand. Da sagt dieser Mann, es wird regiert. Und jetzt sage ich euch mal etwas. Das ist die Verschwörungstheorie, auf die ich mich verschworen habe. Es wird regiert, ihr Lieben. Da gibt es wirklich einen, der hinter allem steht, der in allem drin ist und unter allem. Und der heißt Jesus Christus, ihr Lieben. Der hat nicht irgendeinen menschlichen Namen, wo kämen wir denn da hin? Sondern der heißt Jesus Christus. Es wird regiert und er wird nicht aufhören zu regieren. Unser Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Und lasst mich noch eine Randbemerkung machen, weil das hat mich im letzten Jahr bewegt. Ich verstehe nicht ganz, dass viele Christinnen und Christen im Moment meinen, sie müssten immer den Antichristen suchen. Verstehe ich nicht. Weil ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, den Antichrist zu suchen in der Krise, sondern unsere Aufgabe ist es, den Jesus Christus zu suchen in der Krise. Wir sollen nicht immer gucken, wo ist der Antichrist und den hochheben. Das machen schon andere, die nicht an Jesus glauben, sondern unsere Aufgabe als Christen ist es, Jesus zu suchen in der Krise und ihn hochzuheben, damit wir selbst und andere durch Jesus Christus Sicherheit in der Krise bekommen und dass wir festgegründet sind in Jesus Christus. Das, glaube ich, ist unsere Aufgabe als evangelische Allianz, als Brüder und Schwestern, die wir hier zusammen sind. Und das hilft letztlich auch gegen Angst und Unsicherheit. Und darum lasst uns furchtlos sein, auch in stürmischen Zeiten. Wir sind ja keine furchtlosen Helden. Aber ihr Lieben, wir haben einen Held, der gesagt hat, ihr habt vielleicht Angst in dieser Welt, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Und immer noch ist es Jesus Christus und nicht die Angst vor irgendetwas, kleinem oder großem, was diese Welt regiert. God is in control. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Das ist heute so und das war damals so.
Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück. Dann fuhren sie mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer! Macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Und Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Aber die Jünger bekamen große Furcht. Sie fragten sich, wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm.
Was für ein Sinnbild des Lebens. Da sind Menschen, die schon einige Zeit mit Jesus unterwegs sind, übrigens wie wir viele hier, glaube ich, schon eine Zeit mit Jesus unterwegs sind, hier oder auch an den Standorten oder zu Hause. Und an der Stelle übrigens uns interessiert, wie wir heute hier so zusammenkommen. Von daher an der Stelle einfach nochmal die herzliche Einladung. Es wird jetzt gleich eine Nummer eingeblendet. Wenn ihr mögt, dann schickt einfach an diese Nummer ein Bild aus eurem Standort oder auch von euch zu Hause. Und am Ende des Gottesdienstes können wir da einfach auch nochmal einen Blick drauf werfen. Denn wir sind miteinander unterwegs hier. Und das ist auch ein Ausdruck dessen, wie wir Gemeinschaft leben können. Tauchen wir ein in diese Geschichte hier. Da sind Menschen einige Zeit mit Jesus unterwegs, haben viel von diesem Jesus gehört, mit ihm erlebt, immerhin schon 4 Kapitel lang. Und dann steigen sie am Ende von Kapitel 4 des Markus-Evangeliums in ein Boot. Sie legen ab, kommen raus auf den See und ein Sturm kommt auf und sie werden kräftig durchgerüttelt. Ich habe mal vor vielen Jahren, ist das schon her, mit einem Freund zusammen mal so bei so einer Segelregatta mitgemacht. Eine ganz kleine Regatta, nur um so ein paar Bojen rum, sehr überschaubar. Aber auch da kam Sturm auf. Das war heftig. Also ich glaube, das war eigentlich nur so Windstärke 5 oder vielleicht 6. Aber ohrenbetäubend. Das Boot, das klatschte von einer Seite auf die andere und die ganze Regatta musste abgesagt werden. Und jedes einzelne Bötchen, auch wir mit so einem Motorboot, an Land gezogen werden. So ein Motorboot hatten die damals nicht mit dabei. Und auf dem See, auf dem die waren, mit seinen Fallwinden, die da kamen aus dem Norden durch die Berge hindurch, diese Fallwinde, die innerhalb von 10, 12 Minuten kommen konnten, die waren heftig. Ey, da kannst du nicht mal eben die Handbremse ziehen, aussteigen und sagen, ich warte mal, bis der Sturm vorüber ist. Nee, da müssen wir durch. Was für ein Sinnbild des Lebens. Auch für die aktuelle Situation, in der wir alle schon seit Monaten sind. Da müssen wir durch. Und das kann auch manchmal ganz schön heftig werden. Das kann auch verunsichern. Da kann auch Angst hochkommen. Das ist nicht schön. Aber Leute, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, Jesus selbst hat es so gesehen. Steffen hat uns da schon mit hineingenommen, auch in dieses Zitat aus dem Johannesevangelium, wo es heißt, ihr seid in der Welt und in dieser Welt, da haben wir Angst. Leute, auch mit Jesus kennen wir die Furcht. Auch das Leben mit Jesus ist nicht immer nur steil nach oben und alles immer schön und easy. Nee, auch da werden wir enttäuscht, verletzt, werden krank, arbeitslos, Kurzarbeit oder verlieren lieben Menschen. Das muss ich dir nicht erzählen. Du hast deinen eigenen Sturm, deine Geschichte, so wie ich meine Geschichte habe. Und doch nicht erst seit Corona. Nee, solange wir hier auf der Erde leben, sagt Jesus, kennen wir die Angst. Punkt. Nein, zum Glück steht hier eben kein Punkt, sondern ein Semikolon. Jesus bleibt da nicht stehen. Er setzt der Angst ein ganz großes Aber entgegen. Er sagt, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und genau diesen Jesus haben die Jünger hier in unserer Geschichte, im Markus-Evangelium Kapitel 4, mit im Boot. Nun, der macht etwas sehr Komisches. Der pennt. Der schläft. Hier, auf einem Kissen. In einem Fischerboot. Die hatten normalerweise keine Kissen an Bord, diese Fischerboote. Verstehst du? Das hat er sich mitgenommen. Das war mit Ansage. Da kommt der Jesus mit dem Kissen an Bord und sagt, boah, bin müde, langer Tag heute auch, fahrt mal raus, ich lege mich mal hin, ich brauche mal meine Ruhe. Und schläft und hat noch so einen richtig guten Schlaf. Ja, der legt sich hin, völlig kaputt gewesen, vielleicht ruhte er auch in Christus, würde man jetzt irgendwie so sagen, also in sich selbst. Und schläft ein und kriegt, der Sturm kommt auf und kriegt nichts mit. Irgendwie komme ich um den Verdacht nicht drum herum, dass in diesem Schlafen von Jesus etwas Pädagogisches liegt. Dass Jesus selbst im Schlaf uns etwas beibringen will. Wisst ihr, die Situation ist doch die. Für die Jünger sieht der Glaube darin aus, zeigt sich der Glaube darin, dass sie zu Jesus gehen, dass sie ihn aufwecken und ihn anflehen. Wir würden heute beten sagen. Für Jesus dagegen äußert sich Glaube darin, dass er schläft. Das ist ein völlig anderes Konzept. Wisst ihr, für die Jünger heißt die entscheidende Frage, wie werde ich den Sturm los? Für Jesus dagegen heißt die Frage, wie gelangt ein Mensch mitten im Sturm zum Frieden? Was ich damit sagen will, dass Jesus hier in dieser Geschichte schläft, das ist nicht das Problem, das ist die Lösung. Aber zurück zu den Jüngern. Die sind also jetzt da im Boot, die schaufeln und schaufeln, das Wasser irgendwie raus, halten sie am Mast fest, klatschen hin und her, kriegen Angst und Panik. Dann sehen sie vielleicht noch, dass Jesus schläft, diskutieren das vielleicht noch irgendwie. Ja, da schläft der Jesus. Ja, wie kann er denn da schlafen? Weiß ich auch nicht, war ein langer Tag halt vielleicht für ihn. Und dann weiß ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, der Petrus geht dann zu dem Jesus hin. Also Petrus steht, wie gesagt, da nicht, aber das war ja irgendwie der Benjamin Blümchen unter den Jüngern, immer so Terreur vorneweg. Und dann wecken die den auf. Ja, und dann das Erste, was von den Jüngern kommt, ist ein Vorwurf. Hier, sag mal, kümmert es dich eigentlich nicht, dass wir hier vor die Hunde gehen? Interessiert dich das eigentlich nicht, dass wir hier absaufen? Hallo, ich meine, du bist doch der Jesus. Hier, O-Ton, Vers 38. Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Interessiert dich das nicht? Mal ganz ehrlich, diese Frage kenne ich aus meinem eigenen Leben. Und jetzt achte mal, was da steht. Allein schon literarisch, dramaturgisch. Ich habe Ähnliches erlebt. Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Vers 39. Und er stand auf. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Western gesehen hast. Ja, 12 Uhr mittags zum Beispiel. Er sitzt im Office, die Uhr tickt, gleich kommt es zum Showdown und plötzlich steht er auf. Und in einem Blick ist eine Entschlossenheit drin und er geht raus und jeder weiß, was dann passiert. Eins sage ich dir, wenn Jesus aufsteht, dann steht er auf. Wisst ihr, es gibt keine Macht, sagt die Bibel, es gibt keine Macht, die größer ist als Gottes Macht. Diese Macht, die ist so groß, dass sie Jesus aus dem Tod, die Urmacht, die Urangst des Menschen, dass er den Urfeind, dass er diesen Tod besiegt hat. Daher lass die begründete Hoffnung nicht sinken, dass es diesen Gott gibt. Und dass er aufstehen kann, dass dieser Gott aufsteht in deiner Situation, in meiner Situation, in unserer, in der wir alle uns befinden. Du bist kein Spielball des Schicksals, auch nicht der Horoskop oder sonst irgendwas. Wie sagte Steffen dann vielmehr noch Karl Barth, es wird regiert. Leute, es wird regiert. Und er stand auf, heißt es hier, bedrohte den Wind und sagte zu dem See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Zugegeben, diese Geschichte wirft auch Fragen auf. Zumindest bei mir. eine ganz zentrale ist: Warum steht Jesus manchmal auf und stillt meinen Sturm? Während er manchmal scheinbar weiter schläft und der Sturm weiter tobt, manchmal sogar noch zunimmt. Wenn ich das wüsste, wenn ich den Verteilungsschlüssel kennen würde, nachdem Gott seine Wunder tut, es würde mir vielleicht so viel leichter fallen zu glauben, aber ich habe keine Antwort. Ich weiß es nicht. Und ich bin der Meinung, es gibt auch keine. Ich glaube sogar, es ist Bestandteil des Glaubens, dass wir vertrauen, dass Gott seine Gründe hat, uns diese Frage nicht zu beantworten. Versteht ihr? Ich glaube, es gehört zum Glauben dazu, genau diese Spannung auszuhalten. Und ich sagte es ja vorhin schon, ich habe den Verdacht, dass es Jesus in dieser Geschichte sowieso um etwas anderes geht, als dass er aufsteht. Die weiteren Verse hier stimmen mich jedenfalls nachdenklich, hier ab Vers 40. Warum heißt es da, warum habt ihr solche Angst? Wo ist denn euer Glaube? Wo ist euer Vertrauen? Aber die Jünger überkam große Furcht. Ich glaube, auch das kennen wir in unserem Glauben, den wir teilweise so gut gezähmt haben, kaum noch. Weil wir uns an so vieles gewöhnt haben und Jesus auch schnell nur noch auf so einen Kumpelgott reduzieren. Aber im Grunde ist das doch eigentlich nur logisch, oder? Also, wenn ich schon vor Wind und Wellen Angst habe, wie viel mehr dann eigentlich Furcht, Ehrfurcht haben vor dem, der doch noch viel stärker ist als Wind und Wellen. Weißt du, wie endet diese Geschichte hier? Sogar sie gehorchen ihm. Wenn Wind und Wellen ihm gehorchen, dann haben wir allen Grund zu vertrauen. Sie können nicht mehr mit uns machen, als Jesus es ihm erlaubt. Zugegeben, zu so einem Glauben durchzudringen, ist nicht leicht. Manchmal denke ich, jo, jetzt habe ich's. Aber dann schwappen doch wieder Wellen ins Boot, Dinge sind oder dringen in mein Herz rein, verunsichern mich, rütteln mich durcheinander. Aber ich will es weiter lernen. Ich will lernen, darauf zu vertrauen. Bis dahin freue ich mich über jedes Wunder, das Gott schenkt. Aber ich denke, das größte Wunder wird für dich und für mich dann sein, wenn wir nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen verstehen, es kommt in unserem Leben nicht so sehr darauf an, dass Wind und Wellen zur Ruhe kommen. Natürlich ist das schön. Aber worauf es letztlich ankommt, ist, dass Jesus mit im Boot ist. Denn ein Gott, der es sich leisten kann, in Wind und Wellen zu schlafen, hey Leute, der muss wirklich Macht haben. Ein Pfarrer, und damit möchte ich schließen, ein Pfarrer, der hat einmal eine sehr schwere Diagnose bekommen. Und er hat sich daraufhin hingesetzt und zu dieser Geschichte ein Bild gemalt. Ein Bild, auf dem man ein Boot sieht und Jesus Christus in diesem Boot. Er liegt da auf einem Kissen. Er liegt da und schläft. Und neben diesem Jesus, neben diesem Kissen, liegt ein zweites Kissen. Ein freies Kissen. Und er hat unter seinem Bild geschrieben: Jesus lädt dich ein, dich in deinen Stürmen neben ihn zu legen. Denn er hat die Macht. He's in control. Gerade jetzt. Er hat das letzte Wort. Amen.
Alpha-Kurs Online ist ein kostenloser Kurs, der dir den Raum und die Zeit gibt, die großen und oft herausfordernden Fragen zu stellen über das Leben, den Glauben und den Sinn. Und das ganz entspannt von zu Hause. Keine Filter, nur ehrliche Diskussion. Alpha-Kurs Online besteht aus einer Reihe von Videos, die Gespräche über bestimmte Themen anregt. Wie kann ich beten? Wer ist Jesus? Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es Leid in dieser Welt? Jede Woche hast du die Möglichkeit, einen kurzen Film anzuschauen und dich mit einer kleinen Gruppe von Menschen darüber auszutauschen, die sich wie du mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzt. Keine Frage ist tabu. Um bei Alpha-Kurs Online dabei zu sein, musst du dich nur anmelden und schon kannst du an einem wöchentlichen Videocall teilnehmen. Ganz bequem von zu Hause aus. Um alles andere kümmert sich dein Host. Mach es dir also auf deinem Sofa gemütlich, schnapp dir deinen Laptop und schon kann es losgehen. Was hast du zu verlieren? Entdecke Alpha-Kurs Online.